Heute gibt es den letzten Teil der Serie zu den Anhörungen über Libra im US-Kongress. Wir sprechen über den Unterschied von Libra, Calibra und der Libra Association. Außerdem überlegen wir uns, an welchen Stellen Libra reguliert werden könnte und ob Libra den US-Dollar als globale Leitwährung ablösen kann. Viel Spaß bei dieser Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum dritten und damit letzten Teil der Serie zu den Anhörungen zum Thema Libra im US-Kongress. Es fehlen uns noch 4 Erkenntnisse, um auf insgesamt 10 Erkenntnisse zu kommen, die ich aus den Anhörungen mitgenommen habe. Falls du dir Teil 1 und 2 dieser Serie noch nicht angehört hast, dann lege ich dir ans Herz, das auf jeden Fall noch zu tun. Es ist aber nicht nötig, die beiden ersten Teile gehört zu haben, um dieser Episode hier folgen zu können. Bevor wir loslegen, noch 2 kurze Anmerkungen. Zuerst eine Klarstellung zur letzten Episode, also Teil 2 dieser Reihe, genau genommen zur 5. Erkenntnis. Da ging es darum, dass die Libra Association keinen allzu großen Gewinn erwirtschaften darf, ansonsten könnte der Libra Token als Wertpapier eingestuft werden. Und da Wertpapiere nur über regulierte Börsen gehandelt werden dürfen, wäre Libra damit mehr oder weniger unbrauchbar als Währung. Ich habe da also vom Libra Token gesprochen und mir ist im Nachhinein aufgefallen, dass das zu Verwirrungen führen könnte, denn es gibt ja 2 verschiedene Libra Token. Einmal den sogenannten Libra Investment Token, das ist der Token, den die Investoren erhalten. Dieser Token wird also nicht als Zahlungsmittel benutzt. Stattdessen garantiert der Investment Token Stimmrechte in der Libra Association und auch ein Recht auf einen Anteil an den ausgezahlten Dividenden. Als ich von Libra Token gesprochen habe in der vergangenen Episode, habe ich nicht diesen Investment Token gemeint, denn der Libra Investment Token ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Security Token, also ein Wertpapier. Ich habe stattdessen vom Libra Coin gesprochen, der eben in den Transaktionen genutzt wird. Hier ist es nämlich weniger klar, ob es sich um einen Security Token handelt. Also hier nochmal zur Klarstellung, mit Libra Token habe ich den ganz normalen Libra Coin gemeint, den also der gewöhnliche Nutzer am Ende zum Bezahlen verwendet. Ich werde versuchen, in Zukunft klar und deutlich zu machen, von welchem der beiden Token ich spreche. Normalerweise wird es aber um den Libra Coin oder den Libra Bezahltoken gehen. Also wenn ich irgendwann doch nochmal von Libra Token spreche, ohne weitere Spezifizierung, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ich den Bezahltoken meine. Die zweite Anmerkung ist eine Ankündigung, die ich gerne machen möchte. Und zwar werde ich mich in der nächsten Episode mit einem der bekanntesten und einflussreichsten deutschen Ökonomen unterhalten, der gleichzeitig einer der größten Kritiker der Libra-Währung ist. Und zwar spreche ich von Peter Bofinger. Professor Bofinger war 15 Jahre lang Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland. Und wir werden ein kleines Streitgespräch zum Thema Libra führen. Ich werde also versuchen, die Position des Libra-Befürworters einzunehmen und so ein bisschen dagegen zu halten. Mehr dazu dann in wenigen Tagen am Sonntag hier auf diesem Kanal. So viel dazu, dann würde ich vorschlagen, legen wir los mit den letzten 4 Erkenntnissen aus den Anhörungen zum Thema Libra im US-Kongress. Wir starten mit der 7. Erkenntnis und die 7. Erkenntnis lautet: Es ist extrem wichtig, den Unterschied zwischen Libra, der Libra Association und Calibra zu verstehen, um einschätzen zu können, wo Regulierung ansetzen sollte. Und wenn ich in diesem Zusammenhang von Regulierung spreche, dann meine ich ganz explizit die Regulierung, die verhindern soll, dass Libra für illegale Aktivitäten missbraucht wird. Also es geht hier um Dinge wie Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung. Es gibt natürlich noch viele andere Dimensionen der Regulierung, die Libra betreffen, aber das würde hier jetzt völlig den Rahmen sprengen. Ich plane da außerdem, mir noch etwas Expertise zum Thema Regulierung hier in den Podcast zu holen. Deswegen beschränken wir uns heute mal auf das Problem, dass Libra potenziell für illegale Aktivitäten wie Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung missbraucht werden könnte. Das war nämlich auch das Thema, das von den Abgeordneten am häufigsten angesprochen wurde, wenn es um Regulierung ging. Und in vielen der Aussagen und Fragen während der Anhörung hatte ich das Gefühl, dass es einigen Abgeordneten nicht ganz klar war, wie genau sich der Libra Coin, die Libra Association und Calibra unterscheiden. Es ist zugegebenermaßen auch etwas verwirrend, Wenn du diesem Podcast hier aufmerksam folgst, dann kennst du den Unterschied natürlich schon. Ich will trotzdem nochmal in einigen Sätzen erklären, wie der Libra Coin, die Libra Association und Calibra zusammenhängen. Und wer mehr Informationen benötigt, den verweise ich gerne auf die vergangenen Episoden. Fangen wir an mit der Libra Association. Dabei handelt es sich um eine Non-Profit-Organisation nach Schweizer Recht, die in Genf ihren Sitz hat. Die Libra Association ist das Verwaltungsorgan des kompletten Libra-Projektes. Aktuell hat die Association 28 Mitglieder und bis zum Start sollen es 100 werden. Facebook ist eines dieser Mitglieder und hat also nicht mehr Macht als irgendein anderes Mitglied. Die Hauptaufgabe der Association ist es, die Libra Blockchain und die Libra Reserve zu betreiben. Jedes Mitglied ist nämlich gleichzeitig eine Validator Node auf der Libra Blockchain. Libra selbst ist dann der Token, der auf der Blockchain gehandelt werden kann und den die Endnutzer zum Bezahlen verwenden. Und durch die Libra Reserve ist dieser Libra Token oder die Libra Währung mit Fiat-Währungen und sicheren Wertpapieren besichert. Facebook selbst versteht die Libra Association bzw. die Libra Blockchain eher als ein neutrales Open-Source-Netzwerk, das jeder nutzen kann und auf dem jeder aufbauen kann. Der Libra Blockchain-Code ist auch bereits Open-Source, das heißt, jeder kann sich den Code ansehen und kopieren. Also ganz wichtig, Facebook ist in der Libra Association eines von vielen Mitgliedern mit sehr beschränkter Macht. Calibra auf der anderen Seite ist eine Wallet für das Libra-Netzwerk, die zu 100% von Facebook kontrolliert wird. Calibra hat erstmal nichts mit der Libra Association zu tun, es handelt sich vielmehr um einen Service, wie gesagt eine Wallet, der auf dem Libra-Netzwerk aufbaut. Es steht also jedem frei, auch eine Wallet für das Libra-Netzwerk zu bauen. Dafür muss man kein Mitglied der Libra Association sein oder ähnliches. Calibra ist also ein von Facebook zur Verfügung gestellter Zugangspunkt zum Libra-Netzwerk. Über diese Wallet wird es uns Endnutzern möglich sein, mit Libra Transaktionen zu tätigen. Okay, so viel nochmal zu Libra, der Libra Association und Calibra. Nachdem wir den Unterschied jetzt verstanden haben, können wir uns kurz Gedanken machen, wo und wie man durch Regulierung hier am besten Dinge wie Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung verhindern kann. Im Großen und Ganzen gibt es zwei Ansatzpunkte, an denen man die Transaktionen in Libra überwachen und regulieren kann. Das ist einmal direkt im Herzen des Systems auf der Libra Blockchain oder an den Zugangspunkten, das heißt den Wallets. Geht es nach Facebook, dann fungiert die Libra Blockchain als neutrales Open-Source-Netzwerk, an dem jeder teilnehmen kann. Das heißt, auf dem Level der Blockchain wird erstmal nicht diskriminiert. Das heißt, dort wird auch nicht überwacht oder reguliert. Reguliert werden sollten laut Facebook dann die Zugangspunkte zur Blockchain, das heißt die Wallets. Die unterliegen dann jeweils der lokalen Regulierung zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Das heißt, eine US-Wallet sieht sich anderen Regulierungsanforderungen ausgesetzt als eine Wallet aus Deutschland beispielsweise. Es ist nicht klar, ob und wie die Libra Association Mindeststandards für Wallets durchsetzen will. Ein großes Problem ist nämlich, dass es nichts nützt, wenn die amerikanischen und deutschen Wallets den höchsten Standards genügen und gleichzeitig gibt es russische oder thailändische Wallets, die es nicht so eng sehen mit der Regulierung. Einer der Abgeordneten hat beispielsweise auch darauf hingewiesen, dass jede Kette nur so stark ist wie ihr schwächstes Glied. Das heißt, es bringt eben nichts, wenn Calibra höchste Sicherheitsstandards einhält und gleichzeitig in Russland eine Wallet herausgebracht wird, die eben kein KYC macht, also kein Know Your Customer und nichts dafür tut, Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zu unterbinden. Auch ist es nicht klar, was passiert, wenn Parteien aus verschiedenen Ländern involviert sind. Die Senatorin aus Arizona, Kirsten Sinema, hat zum Beispiel gefragt, was passiert, wenn ein amerikanischer Bürger, der eine Wallet aus Spanien nutzt, von einem pakistanischen Entwickler über eine Börse in Thailand betrogen wird. An wen sollte sich der amerikanische Staatsbürger in diesem Fall wenden? David Marcus hat darauf lediglich geantwortet, dass Amerikaner auch amerikanische Wallets benutzen würden und damit unter US-Regulierung fallen. Und das ist natürlich keine zufriedenstellende Antwort. Nichtsdestoweniger glaube ich tatsächlich, dass es am sinnvollsten ist, die Regulierung auf der Ebene der Wallets durchzuführen. Also mein Vorschlag wäre folgender. Die Blockchain sollte neutral bleiben, also genau wie jeder Mensch das Recht hat, einen 10-Dollar-Schein oder 10-Euro-Schein zu benutzen, sollte auch erstmal jeder in der Lage sein, Libra zu verwenden. Das heißt, auf der Ebene der Blockchain wird nicht diskriminiert. Das wäre übrigens auch technisch nur sehr schwer umsetzbar, denn man müsste im Endeffekt einzelne Adressen auf dieser Blockchain sperren. Das gäbe also ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel zwischen Regulatoren, die Adressen sperren, und Straftätern, die sich neue Adressen zulegen. Und das ist unpraktikabel und könnte das ganze Netzwerk am Ende eventuell lahmlegen. Außerdem wäre es wahrscheinlich ein riesengroßes Durcheinander, da Libra-Nutzer aus den USA unter einen anderen Regulierungsrahmen fallen als Nutzer aus Europa. Die Libra Association müsste also bei jeder einzelnen Transaktion zentral entscheiden, unter welche Jurisdiktion eine Transaktion fällt und welche Regulierung zur Anwendung kommen sollte. Und last but not least, wenn wirklich die Libra Association für die Regulierung der Blockchain verantwortlich wäre, dann wären im Endeffekt die Mitglieder der Association haftbar, falls etwas schief geht. Und wenn das der Fall wäre, dann wären die 27 Gründungsmitglieder neben Facebook sicherlich schneller wieder verschwunden, als sie gekommen sind. Also die Mitglieder der Libra Association sollten nicht dafür zuständig sein, die Legalität einzelner Transaktionen zu überprüfen. Das Einzige, was die Mitglieder in Bezug auf die Transaktionen machen, ist es, den Konsensus auf der Blockchain herzustellen. Das heißt, die Mitglieder betreiben diese Validator Nodes und sind deswegen dafür zuständig, die Transaktionen auf ihre technische Korrektheit zu überprüfen. Das heißt jetzt übrigens nicht, dass die Libra Association generell nicht reguliert werden sollte. Also ganz im Gegenteil, die Association muss auf jeden Fall reguliert werden. Beispielsweise muss sichergestellt werden, dass Regeln nicht einfach verändert werden können. Also es wäre problematisch, wenn die Libra Association plötzlich anfangen würde, Fractional Reserve Banking zu betreiben. Das heißt, die Libra-Währung wäre dann nicht mehr zu 100%, sondern vielleicht nur noch zu 80 oder 50% durch die Reserve besichert. Und das sollte auf jeden Fall verboten oder extrem erschwert werden. Also ich fände es, wie gesagt, am sinnvollsten, wenn Geldwäscheregulierung an den Zugangspunkten der Blockchain ansetzt und nicht an der Blockchain selbst. Es müssen allerdings gewisse Mindeststandards für die Wallets gelten und die müssen auch überwacht werden. Die schwierige Frage ist jetzt hier, wer legt diese Mindeststandards fest und wer überwacht sie? Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Libra Association selbst Regeln festlegt. Das Problem ist, wenn Libra tatsächlich eine globale Währung sein soll, dann müssen die Regeln so ausgestaltet sein, dass möglichst viele Länder den Regeln auch zustimmen können. Das ist also ein typisches Problem der Global Governance, das heißt, diese Art von Entscheidungen können nur gemeinsam getroffen werden. Und das ist alles andere als klar, dass das gelingen wird. Denn es ist nicht nur so, dass in einigen Ländern strengere Gesetze herrschen als in anderen, die Gesetze widersprechen sich sogar teilweise. Also es ist manchmal gar nicht möglich, sich gleichzeitig an die Regeln des einen und des anderen Landes zu halten. Ich habe während meines Studiums mal ein Praktikum im deutschen Finanzministerium gemacht, im Referat für Börsen und Wertpapiere, und eine Hauptaufgabe dieses Referats war es, deutsche oder europäische und amerikanische Finanzmarktregulierung irgendwie unter einen Hut zu bringen. Also da gab es einige Beispiele, in denen international agierende Banken zwangsläufig entweder gegen amerikanisches oder europäisches Recht verstoßen haben, ganz egal wie sie sich verhalten haben. Und dieses Global Governance Problem, also die Notwendigkeit, sich auf gemeinsame Regeln zu verständigen, halte ich für eines der größten Hindernisse, die Libra überwinden muss, bevor es launchen kann. Okay, das war jetzt relativ ausführlich zur Regulierung von Libra. Kommen wir zur achten Erkenntnis. Die achte Erkenntnis lautet: Bitcoin profitiert von der kritischen Diskussion rund um Libra. Es wird sich noch zeigen, ob Bitcoin auch langfristig von Libra profitieren kann, aber bezogen auf die Anhörungen kann man sagen, dass Libra extrem schlecht und Bitcoin sehr, sehr gut weggekommen ist. Die Kritik an Libra hat dazu geführt, dass die Vorteile von Bitcoin betont wurden, die Schwächen von Bitcoin hingegen wurden zu keinem Zeitpunkt erwähnt. Der republikanische Abgeordnete Patrick McHenry hat beispielsweise gesagt: "You can't kill Bitcoin." Also Bitcoin ist unaufhaltsam. Und auch eine der geladenen Zeugen, Malcolm Demirous, war sehr pro Bitcoin bzw. Kryptowährungen im Allgemeinen. Und gleichzeitig hat sie sich sehr negativ gegenüber Libra geäußert. Also Bitcoin wurde tatsächlich des Öfteren als positives Beispiel hergenommen, wenn es darum ging, Libra zu kritisieren. Und das hat teilweise wirklich schizophrene Züge angenommen. Ich mache am besten mal ein konkretes Beispiel. Wir haben ja in der siebten, in der letzten Erkenntnis darüber gesprochen, ob die Libra Blockchain für alle offen sein sollte oder ob man einzelne Akteure bereits auf der Ebene der Blockchain ausschließen soll, um eben Dinge wie Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Jetzt kommen einige Abgeordnete und werfen David Marcus vor, dass es unfair sei, einzelnen Nutzern den Zugang zur Blockchain zu verweigern. Und als Beispiel wird dann der US-Dollar, also Cash, oder eben Bitcoin hergenommen, denn jeder kann ja ohne Einschränkung US-Dollar Cash oder Bitcoin benutzen. Also hier ist die Forderung der Abgeordneten, die Blockchain muss neutral sein und jeder muss Zugang dazu erhalten. Gleichzeitig wird David Marcus dann aber vorgeworfen, dass Libra dazu beiträgt, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu erleichtern und dass Menschen, die US-Sanktionen erhalten haben, über Libra diese Sanktionen umgehen können. Und das Beste ist, dass diese Vorwürfe teilweise von den gleichen Abgeordneten kommen. Also es wird im Endeffekt gefordert, dass die Blockchain neutral und offen ist, dass jeder daran teilhaben kann, aber gleichzeitig soll garantiert werden, dass US-Sanktionen und Geldwäscheregulierungen auf der Ebene der Blockchain durchgesetzt werden. Und beides gleichzeitig ist natürlich nicht möglich. Aber der Punkt, den ich ja eigentlich machen möchte, ist folgender. Die Bitcoin-Blockchain ist zu 100% offen, neutral und nicht reguliert. Die Bitcoin-Blockchain kann auch gar nicht reguliert werden, denn es gibt keine zentrale Institution, wo eine Regulierung ansetzen könnte. Bei Libra ist das anders, denn hinter Libra steht ja die Libra Association. Und jetzt kommt also David Marcus vor den US-Kongress und sagt im Endeffekt, hallo, hier sind wir, lasst uns darüber sprechen, wie man uns am besten regulieren kann. Wir wollen einerseits eine globale Währung sein, aber andererseits wollen wir sicherstellen, dass durch uns keine systemischen Risiken für das Finanzsystem entstehen. Und als Antwort bekommt er, schau doch, wie toll und offen und neutral die Bitcoin-Blockchain ist und ihr wollt Leute aus eurer Blockchain ausschließen. Und es wird dabei eben total übersehen, dass Libra aus Sicht eines Regulators ein viel attraktiveres Modell ist als Bitcoin, denn es gibt jetzt eben diese zentrale Partei, die sich regulieren lässt, die im Fall von Bitcoin überhaupt nicht existiert. Und das sage ich als jemand, der Bitcoin gut findet. Also es soll jetzt hier nicht darum gehen, Bitcoin zu kritisieren, aber ich bin schon der Meinung, dass da teilweise etwas unfair mit Libra umgegangen wird. Und ich merke auch, dass ich immer mehr in die Rolle des Libra-Verteidigers gedrängt werde, obwohl das gar nicht meine Intention ist. Die ersten Episoden hier im Podcast waren auch relativ kritisch zum Thema Libra. Aber ich finde die Kritik aus den Reihen vieler Politiker und Ökonomen teilweise wirklich übertrieben und unfair. Okay, so viel dazu, kommen wir zur vorletzten Erkenntnis. Die neunte Erkenntnis lautet, es besteht die Befürchtung, dass Libra den US-Dollar als globale Leitwährung ablösen könnte. Eine Befürchtung vieler Senatoren und Abgeordneten war es, dass der US-Dollar durch Libra seine Vormachtstellung als globale Leitwährung verlieren könnte. Und das will man natürlich auf jeden Fall vermeiden, denn so eine Leitwährung bringt viele Vorteile mit sich. Die USA kann sich beispielsweise sehr günstig verschulden, da es eine sehr hohe Nachfrage nach Wertpapieren gibt, die in US-Dollar notieren. Außerdem sehen sich die Vereinigten Staaten weniger Wechselkursrisiken ausgesetzt, da der US-Dollar eben die globale Handelswährung ist. Das heißt, die meisten Rohstoffe werden beispielsweise in US-Dollar gehandelt. Mit einer Leitwährung lassen sich außerdem auch sehr gut Sanktionen durchsetzen. Man kann beispielsweise Konten einfrieren oder den Zugang zu globalen Märkten und Investments beschränken oder abschneiden. Und das machen die USA auch sehr aktiv, zum Beispiel Russland während der Krim-Krise oder mit dem Iran im Zusammenhang mit dem Atomprogramm. Das heißt, eine Leitwährung bringt nicht nur finanzielle und ökonomische Vorteile, sondern ist auch ein Instrument, um geopolitische Interessen durchzusetzen. Der französische Finanzminister Valéry Giscard d'Estaing hat diesen Vorteil, den die USA durch ihre Leitwährung eben haben, bereits in den 60er Jahren erkannt und hat einen ganz bekannten Begriff geprägt, den er Exorbitant Privilege genannt hat, also ein exorbitantes Privileg. Und mittlerweile gibt es einen kompletten Forschungszweig in den Wirtschaftswissenschaften, der sich mit diesem Thema beschäftigt. Und falls dich das genauer interessiert, kannst du dir mal die Arbeiten von Ellen Ray ansehen von der London School of Economics oder auch mein Host an der Stanford University, Arvind Krishnamurti, forscht auch in diese Richtung. Ich packe euch am besten mal 2 bis 3 Links dazu in die Shownotes. Ja, wie hat jetzt David Marcus auf diese Bedenken reagiert? Er hat natürlich gesagt, dass er sich keine Sorgen macht, denn Libra wird nur zu rund 50% mit US-Dollar besichert sein. Und ich hatte auch das Gefühl, dass er das Problem gar nicht so auf dem Schirm hatte, da er sich, glaube ich, gar nicht erträumen lassen würde, dass Libra auch nur annähernd so groß wird wie der US-Dollar. Und ich glaube, diese Einschätzung ist auch sehr realistisch. Ein Grund dafür ist, dass Libra eben nicht so vielseitig nutzbar ist wie der US-Dollar. Beispielsweise wird Libra höchstwahrscheinlich nicht für Inlandszahlungen in US-Dollar oder Euro genutzt. Denn Libra ist in erster Linie eben ein Substitut für Cash, das vor allem für grenzüberschreitende Zahlungen verwendet werden kann. Das ist eigentlich auch noch eine Erkenntnis, aber ich habe mich dafür entschieden, die folgende letzte Erkenntnis mit euch zu teilen. Also Erkenntnis Nummer 10 lautet: Facebook ist zu früh mit seinem White Paper an die Öffentlichkeit gegangen. Ich denke, Facebook hat sicherlich mit Gegenwind gerechnet, als das White Paper veröffentlicht wurde. Dass die Kritik allerdings so hart ausfällt, hätte ich nicht gedacht und ich glaube, Facebook hätte das auch nicht gedacht. Man hatte auch oft den Eindruck, dass es bei den Bedenken der Abgeordneten weniger um das Libra-Projekt an sich ging, sondern eher um ein generelles Misstrauen gegenüber Facebook. Ich denke, im Nachhinein wäre es eventuell schlauer gewesen, noch ein paar Wochen oder Monate zu warten, eventuell noch einige zusätzliche Mitglieder mit ins Boot zu holen und vielleicht sogar erste kleinere Abmachungen mit Regulatoren zu treffen. Es wäre wahrscheinlich auch sinnvoller gewesen, wenn Facebook andere Unternehmen davon überzeugt hätte, die Führung des Projektes mit zu übernehmen, sodass also nicht Facebook alleine als Kopf des Ganzen dasteht. So war es jetzt nämlich sehr schwer für David Marcus klarzumachen, dass Facebook am Ende nur eines von rund 100 Mitgliedern der Libra Association sein wird und deswegen eben keine Kontrolle über die Libra-Währung hat. Da musste er einige Überzeugungsarbeit leisten. Gut, im Nachhinein ist man immer schlauer. Jetzt ist die Bombe geplatzt, das Projekt ist öffentlich, der Code ist öffentlich und es wird auch offiziell nach neuen Mitgliedern für die Libra Association gesucht. Und das hat dann natürlich auch seine Vorteile, wenn man das Ganze öffentlich macht. Okay, damit beschließen wir diese kleine Serie zu den Libra-Anhörungen im US-Kongress. Ich muss sagen, als ich mir die Anhörungen live angesehen habe, war ich mir nicht sicher, ob es sich lohnt, so viel Zeit zu investieren. Im Nachhinein muss ich aber sagen, habe ich sehr viel gelernt und ich hoffe, ich konnte einige dieser Learnings mit euch teilen. Es wurde bereits gefordert, dass Mark Zuckerberg zum Thema Libra vor dem Kongress geladen werden soll, also da könnte in Zukunft noch einiges passieren. Belassen wir es dabei für heute. Vielen Dank fürs Reinhören, vielen Dank für euer Feedback, für ein Abo, für eine Bewertung. Am Sonntag gibt es dann das Interview mit Peter Bofinger. Bis dahin, ciao, ciao.